Deutschlandfunk Interview.
Im ersten Halbjahr 2007, auch damals hieß übrigens die Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatte Deutschland zuletzt den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne. Ab Mittwoch, dem 1. Juli, ist es wieder soweit, aber unter besonderen Vorzeichen, denn das Coronavirus hat auch Europa fest im Griff. Bei vielen politischen Entscheidungen führt am Rat der EU kein Weg vorbei, in dessen Rahmen treffen sich ja zum Beispiel Staats- und Regierungschefs. Deutschland soll in den kommenden 6 Monaten die Arbeit des Rates voranbringen. Vieles wird sich dabei um Corona drehen müssen und wie Europa aus der Krise herauskommt. Die Erwartungen sind hoch. Gleichzeitig gibt es die Sorge, dass viele andere Themen auf der Strecke bleiben. Was ist also konkret zu erwarten? Das können wir mit Michael Roth besprechen. Er ist SPD-Politiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Guten Morgen, Herr Roth.
Guten Morgen, Herr Sawicki.
Michael Klaus, der ständige Vertreter der Bundesrepublik in der EU, er sagt, die Erwartungen, die an Deutschland gerichtet werden, sie raubten ihm teilweise den Schlaf in diesen Tagen. Schlafen Sie auch schlecht?
Nein, ich schlafe gut und ich freue mich darüber, dass Deutschland so viel zugetraut wird, dass man uns so stark vertraut. Alle können sich darauf verlassen. Wir werden uns richtig anstrengen, aber eines ist auch klar: Europa war, ist und bleibt Teamspiel. Wenn die anderen nicht mitmachen und wenn die anderen uns nicht unterstützen, dann wird daraus auch nichts. Aber generell sehe ich darauf mit großer Vorfreude. Ist doch schön, dass wir so ein hohes Ansehen genießen.
Anstrengend ist das eine, wie Sie sagen, aber ganz konkret, woran wird sich bei den Taten denn eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft messen lassen?
Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass nach der Präsidentschaft die Mitgliedstaaten sich stärker vertrauen, auch viel zutrauen und dass die EU insgesamt als Team gestärkt aus der Krise hervorgeht. Das ist keine Corona-Präsidentschaft, aber das ist eine Präsidentschaft in Zeiten von Corona. Und es gibt eine klare Erwartungshaltung, dass die Staaten, die am stärksten unter der Krise zu leiden haben, auch eine schnelle, umfassende, unbürokratische und solidarische Hilfe bekommen. Daran werden wir sicherlich gemessen werden. Und es wird darum gehen, dass wir das verknüpfen mit den zentralen Zukunftsfragen. Mehr tun für den Klimaschutz, mehr tun für den sozialen Zusammenhalt, mehr tun für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, für Digitalisierung. Da gibt es einiges, wo in der EU Nachholbedarf besteht. Und das macht, glaube ich, am Ende den Erfolg aus.
Und trotzdem steht ja zunächst einmal auch die Frage auf dem Tisch, nicht ob zumindest, aber vor allem in welcher Form der Corona-Wiederaufbaufonds ins Leben gerufen werden soll. Am 17. Juli ist ja ein Sondergipfel in Brüssel geplant, der Staats- und Regierungschefs, physisch übrigens mit Anwesenheit vor Ort. Wie weit ist man da eigentlich noch von der Einigung entfernt?
Deutschland und Frankreich haben ja eine große Dynamik da reingebracht. Wir haben deutlich gemacht, jetzt hilft keine Politik der kleinen Trippelschritte. Jetzt brauchen wir einen großen, mutigen Vorschlag. Wir nehmen viel Geld in die Hand mit 500 Milliarden Euro. Das ist nochmal aufgestockt worden durch die Europäische Kommission auf 750 Milliarden Euro. Und was diesen Vorschlag auch so überzeugungsfähig macht, ist, dass er nicht nur Bestehendes zu stabilisieren versucht. Es geht nicht um den Wiederaufbau, sondern es geht um die Entwicklung etwas Neuen. Wir kommen nicht in die Zeit vor Corona zurück. Also wir wollen die wirtschaftliche und soziale Erholung der Europäischen Union verknüpfen mit dem Klimaschutz, mit Forschung, Digitalisierung. Und wir wollen auch deutlich machen, worum es in der EU im Kern geht. Wir sind nämlich nicht nur ein Binnenmarkt, wir sind vor allem eine Werte- und Rechtsgemeinschaft. Und deswegen müssen auch die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden.
Bleiben wir nochmal bei den finanziellen. Also ganz konkret, wenn Sie jetzt sagen, Klimaschutz damit verbinden, das heißt Wiederaufbaufonds oder Strukturhilfen, wie auch immer, oder Weiterentwicklungshilfen, wie man immer das auch formulieren will, soll das also gezielt in solche Bereiche investiert werden?
Wir haben ja den klassischen EU-Haushalt darin eingebettet. Das finde ich im Übrigen eine sehr gute Idee. Wird dann der Erholungsfonds, das sind die 750 Milliarden Euro, vielleicht mehr, vielleicht weniger, darüber wird ja noch zu verhandeln sein. Und natürlich gibt es eine klare Erwartungshaltung, dass dieses Geld zielgerichtet investiert wird, damit die EU am Ende stärker dasteht.
Und gibt es auch einen Automatismus oder nur eine Erwartungshaltung?
Ja. das wird ein Automatismus sein. Ich habe auch den Eindruck, dass es eine ganze Reihe von Staaten gibt, auch in denen die Krise derzeit stark wütet. Die wollen ihre Wirtschaft, die wollen ihre Gesellschaften umbauen, sozial-ökologisch. Und es gibt eine klare Erwartungshaltung in den Staaten, die derzeit über den großen Finanzumfang noch ein bisschen die Stirn runzeln. Auch da gibt es eine klare Erwartungshaltung, mehr tun für den Klimaschutz, mehr tun für den sozialen Zusammenhalt, mehr tun für Digitalisierung.
Auf diejenigen, die die Stirn runzeln, über die können wir gleich auch noch sprechen. Aber ganz kurz nochmal zum Automatismus. Wie soll der denn überprüft werden?
Das kann eingebettet werden in das sogenannte europäische Semester, dass Prinzipien hier auch klar vereinbart werden. Und es geht ja auch um Programme. Das heißt, das Geld wird ja nicht einfach irgendwo hingegeben und es darf auch nicht irgendwo hin versickern, sondern es wird ganz zielgenau investiert. Es muss natürlich auch rasch geschehen. Wir brauchen ja jetzt eine finanzielle Unterstützung. Wir brauchen ja jetzt eine Konjunkturspritze. Also in den nächsten beiden Jahren wird das vor allem auch das Engagement der Europäischen Union insgesamt prägen. Es muss rasch gehen.
Mhm. Und die sogenannten sparsamen Vier, die sich ja selbst so bezeichnen, die haben Sie ja selbst schon gerade erwähnt, die haben das angedeutet. Dazu gehören ja die Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark bekanntlich und Sie lehnen Zuschüsse zunächst einmal grundsätzlich ab. Was lässt Sie glauben, dass Sie Ihre Meinung noch ändern sollten?
Gute Argumente. Wir haben ja schon ein erstes Paket aufgelegt, was ausschließlich auf Krediten beruht. Das sind ja schon mal 540 Milliarden Euro gewesen. Wir haben leider eine besonders schwere Krisensituation in den Ländern, die auch stark verschuldet sind. Alleine mit Krediten können wir denen nicht helfen. Und noch einmal, die sind unverschuldet in eine solche Situation geraten. Deswegen brauchen wir Zuschüsse. Deswegen haben wir uns auch auf einen besonders kreativen Weg gemacht. Die EU wird zum allerersten Mal selbst Kredite aufnehmen. Aber es gibt dafür einen klaren Fahrplan. Und es gibt klare Bedingungen. Und das scheint mir doch eine tragfähige Brücke zu sein zwischen den unterschiedlichen Interessen in der EU. Und mal ganz ehrlich, das war doch noch nie anders. Also bei so großen Beträgen liegt es doch auf der Hand, dass da auch ganz unterschiedliche Interessen erst einmal formuliert werden. Aber was wir jetzt brauchen, ist Kompromissfähigkeit und Kompromisswilligkeit. Und das ist eine Erwartung, die geht in Richtung aller Hauptstädte in der EU.
Wenn man sich aber dann zum Beispiel mal diese Sparsam 4 genauer anschaut, da gehören mit Schweden und Dänemark zwei Länder dazu, die von sozialdemokratischen Regierungschefs beziehungsweise einer Chefin geführt werden. Und was sagt das dann eigentlich über den Zusammenhalt in Europa aus, wenn sich also noch nicht mal Sozialdemokraten in diesem Fall einig sind über ganz grundsätzliche Fragen?
Also erstmal sind wir uns im Grundsatz einig, dass wir jetzt Solidarität üben müssen. Nicht als Lippenbekenntnis, sondern ganz konkret durch Taten. Das wollen die im Übrigen auch.
Aber nicht bei der Form von Zuschüssen oder anderen Hilfen.
Ja, das ist ein Konfliktpunkt, selbstverständlich. Aber ich möchte nicht, dass diese Staaten einfach mal so in die Ecke gestellt werden. Die verhalten sich nicht solidarisch. Da stört mich auch manchmal die Rhetorik. Aber wenn ich mir überlege, dass auch diese Staaten eine klare Erwartungshaltung haben, dass wir jetzt mehr tun für den Klimaschutz, dass wir jetzt auch die Mittel stärker binden an die zwingende Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Wenn wir jetzt auch den sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union voranbringen, dann stimmt mich das wenige Wochen vor dem ersten Europäischen Rat, der dann auch richtig ernsthaft darüber verhandeln wird, relativ zuversichtlich. Und alle wissen doch auch, wenn wir jetzt an dieser Krise scheitern, dann haben am Ende oder bekommen am Ende Nationalisten und Populisten recht, die uns doch schon seit Monaten einreden wollen durch eine schlimme Diffamierungskampagne, dass so Laberdemokratien wie in Europa nicht in der Lage sind, angemessen ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr wachsam und aufpassen. Auf uns blickt auch die Welt. Schaffen es parlamentarische Demokratien, schaffen es engagierte Demokratien, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Das ist im Prinzip das große Thema, was über allem schwebt.
Trotzdem ist es ja auch immer ein Geben und Nehmen. Und wenn Italien ja beispielsweise Hilfen erhalten soll, muss man Italien aber nicht umgekehrt dann auch zu Reformen verpflichten?
Also erst einmal hat Italien ja schon konkrete Reformvorschläge angekündigt. Die wollen ihre Wirtschaft, die wollen ihre Gesellschaft, die wollen ihren Staat entsprechend modernisieren. Das freut mich sehr. Ich gehe da ohne die üblichen Vorurteile und Klischees an unsere Partner im mediterranen Raum, insbesondere in Italien, herum. Da muss ich auch sagen, sowas geht mir auf den Zeiger, wie arrogant da manche auch über diese Staaten reden. Da sind Tausende von Menschen gestorben das muss man doch auch mal respektieren, dass es auch dort einen ernsthaften Willen gibt, wieder voranzukommen und sich wirtschaftlich und sozial zu erholen.
Aber gleichzeitig steht auch fest, das schreibt jetzt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, dass Italien aus diesem bisherigen Kreditrahmen des ESM, des Stabilitätsmechanismus des Europäischen, das sind ja immerhin 37 Milliarden Euro, noch keinen Cent abgeschöpft hat an Krediten, obwohl das Geld sofort zur Verfügung stehen würde. Muss man da nicht also auf Italien schon ein bisschen mehr Druck ausüben?
Es geht nicht um Druck, es geht um Überzeugungsfähigkeit und es muss schnell gehen, da haben Sie völlig recht, aber die Gewährung von Krediten ist auch teilweise sehr kompliziert. Das wird uns auch noch einige Energie kosten und viel Kreativität kosten, nämlich das viele Geld auch so zur Verfügung stellen, dass es rasch dahin fließen kann, wo es auch dringend gebraucht wird, beispielsweise auch beim Aufbau eines qualitativ hochwertigen Gesundheitswesens überall in der Europäischen Union. Denn auch das hat die Krise gezeigt. Ein starker Sozialstaat, ein zukunftsweisendes, stabiles Gesundheitswesen, das schützt Bürgerinnen und Bürger, das ist gut für uns alle.
Sie haben jetzt auch mehrmals die Rechtsstaatlichkeit angesprochen, die gestärkt werden soll innerhalb der EU in den kommenden 6 Monaten. Wie stellen Sie sich das denn konkret vor?
Was wir wirklich brauchen, ist ein gemeinsames Verständnis unserer Grundwerte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb
gibt es das bisher nicht.
Es gibt immer wieder Streit darüber. Wir haben im Übrigen 2 sogenannte Artikel 7-Verfahren mit Polen und Ungarn. Es gibt viele Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die ja deutlich machen, dass es da keinen Grundkonsens gibt, den die Gründungsväter und Gründungsmütter des Vereinten Europas zumindest immer vorausgesehen haben. Wir reden jetzt konkret über 2 neue Instrumente. Das erste Instrument auf Grundlage eines Berichtes der Europäischen Kommission zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in der EU, werden wir einen Rechtsstaatscheck in der EU einführen, im Rat einführen, dem sich alle Mitgliedstaaten zu unterziehen haben, um auch deutlich zu machen, wir alle tragen dafür Verantwortung. Und ein zweites Instrument, was wir im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gemeinsam mit vielen anderen Partnern einführen wollen, ist, dass bei einer systematischen Verletzung der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit auch weniger Geld aus Brüssel in diese Staaten fließt, die diese systematische Verletzung der Rechtsstaatlichkeit zu verantworten haben.
Aber warum sollte sich beispielsweise Ungarn darauf einlassen?
Weil auch Ungarn ein Interesse an Rechtsstaatlichkeit, an Demokratie und Grundwerten hat. Im Grundsatz sind wir uns da hoffentlich einig, aber natürlich steckt der Teufel auch da im Detail und das wird in einem großen Paket auszuverhandeln sein. Und für viele, viele Länder ist das ein ganz zentrales Kriterium. Und im Übrigen habe ich auch den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass alle Staaten sich an die Regeln halten, weil ja auch viele Staaten in nicht unerheblichem Maße profitieren von Europa, nicht nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich und finanziell.
Regeln, Stichwort, wir haben noch 30 Sekunden, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Muss man sich beim Thema Brexit, das ist ein großes Thema, aber jetzt mal ganz kurz die Frage, muss man sich in der EU auf ein No-Deal am Ende zumindest einstellen?
Ich bin da echt in großer Sorge, weil mir in London zu viel Ideologie herrscht und zu wenig Pragmatismus und Realitätssinn. Wir wollen so enge Beziehungen wie irgend möglich zum Vereinigten Königreich, aber das darf dann nicht zu Sozialdumping und Ökodumping und Verbraucherschutzdumping in der EU führen. Das sollte auch unseren britischen Freundinnen und Freunden klar sein. Aber wir wollen jetzt ernsthaft verhandeln und wir haben nun mal wenig Zeit, wir müssen bald fertig werden.
Sagt Michael Roth, SPD-Außenpolitiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Vielen Dank, Herr Roth, für das Interview.
Bitteschön.